Das Mittagsmagazin Spezial mit Markus Kaserer.
Die Engländer werden mit Sarrentino Valley geködert, aber auch mit Ulten Valley Deutsch-Nonsberg. Den Polen wird ein Skiurlaub im Schnalztal mit einem Aufenthalt in Mazo-Corto schmackhaft gemacht. Was steckt hinter der Ortsnamenregelung in der Tourismusbranche? Reine Willkür oder System? Hat die Tourismusbranche geschafft, worüber die Politik seit Jahrzehnten erfolglos streitet? Zur Ortsnamenregelung in der Tourismuswerbung diskutieren mit mir Christian Kollmann von der Südtiroler Freiheit. Er ist gleichzeitig auch Sprachwissenschaftler, der grüne Landtagsabgeordnete, Hotelier und Historiker Hans Heiß sowie der Direktor der Marketinggesellschaft Meran, Thomas Eichner. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß Gott.
Die Diskussion um die Ortsnamen ist eine heikle. Das haben wir daran gemerkt, dass sich die Südtirol Marketinggesellschaft SMG lange geziert hat, offiziell dazu Stellung zu nehmen. SMG-Direktor Marco Pappalardo wollte keine Diskussion mit Politikern führen. Er sagt, diese Diskussion müssen Politiker unter sich austragen. Pappalardo war aber sehr wohl bereit zu erklären, warum die SMG die Ortsnamen so regelt, wie sie eben regelt.
Bei den Erstnennungen und bei den weiteren Nennungen in einem Text wird immer sozusagen unterschieden, je nachdem, wie es auf dem jeweiligen Markt die Sprachanwendung gängiger ist. Also wir haben mehrere Recherchen gemacht auf den Märkten, die wir bearbeiten und haben irgendwie dabei Reiseführer, Geografiebücher, Routenplaner, Navigationssysteme als Hinweis hergenommen. Und haben dann irgendwie aufgrund der Ortsnamen bzw. der Verwendung von Gemeinden- und Fraktionennamen haben wir dann sozusagen das konterdekliniert in diesem Regelwerk, was wir dann auch anwenden. Das bedeutet, dass wir bei der Erstnennung immer die zweisprachige Version verwenden und dann, um den Fließtext nicht zu stören, falls weitere Nennungen folgen müssen, dann wird immer eben die Sprache angewandt, die in diesem Markt auch gängiger ist.
Das heißt beispielsweise in Tschechien mit deutschen Bezeichnungen, im Nachbarland Polen mit italienischen.
Ganz genau, so ist es.
Welches Ziel verfolgt die Südtirol Marketinggesellschaft durch die Ortsnamenregelung?
Wir versuchen, die potenziellen Gäste zu orientieren. Das heißt, in dem Moment, wo sie ihren Urlaub organisieren möchten, nehmen sie klarerweise diese Quellen in Anspruch, die sie vor Ort finden. Die werden einfach für die Planung des Urlaubs vom jeweiligen Gast hergenommen. Und es ist wichtig, dass der Gast, der irgendwie eine Nennung dort vorfindet, die auch dann vor Ort durchziehen kann und die auch vor Ort irgendwie verfolgen kann.
Die Südtiroler Freiheit kritisiert an der sogenannten Wording-Liste der SMG, dass in der Mehrzahl der Märkte Südtirol italienischsprachig beworben wird, obwohl es mehrheitlich deutschsprachig ist. Haben Sie Verständnis für deren Argumentation?
Ich möchte das politisch nicht werten. Unsere Aufgabe ist irgendwie, die potenziellen Gäste gut zu informieren, richtig zu informieren. Und dem versuchen wir auch entsprechend Rechnung zu tragen.
Herr Kollmann, der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig Südtirols. Was ist schlecht daran, wenn die Tourismusbranche versucht, sich am Markt zu orientieren, um möglichst viele Gäste ins Land zu holen?
Zuerst einmal frage ich mich, was für Quellen das sind, auf die sich Herr Pappalardo beruft. Das wäre ja genau zu untersuchen. Und selbst wenn diese Quellen mehrheitlich italienischsprachig sind, das sollte doch zum Umdenken veranlassen, zum Gegensteuern, weil es ist ja leider auch so, dass auf Google zum Beispiel oder überhaupt auf virtuellen Landkarten oder auf Navis in erster Linie die sogenannten italienischen Namen verwendet werden. Das kann aus unserer Sicht nicht die Grundlage sein, weil diese ja zum größten Teil Konstruktionen sind, manchmal auch Rekonstruktionen, aber auf jeden Fall Erfindungen sind und ein falsches Bild von Südtirol bis heute vermitteln, nämlich dass das in erster Linie italienischsprachig sei. Man müsste umdenken und gerade dagegen steuern und eben sich auf die historischen, auf die historisch fundierten Orts- und Flurnamen berufen, zu denen nicht nur die deutschen und ladinischen gehören, sondern auch eine Reihe von italienischen Namen. Das ist eigentlich das Schlechte daran, dass man unkritisch diese Quellen übernimmt und sich praktisch am Markt orientiert und nicht von sich aus auch steuert, was für Namen zu verwenden sind. Denn es kann doch nicht sein, dass wir uns von außen vorschreiben lassen, diktieren lassen, wie wir unsere Orte, in welcher Sprache wir unsere Orte und Flur nach außen präsentieren.
Herr Heiß, Sie sind Politiker und Hotelier. Sind Sie einverstanden mit der Vorgehensweise der Tourismusbranche?
Ich muss wenig korrigieren. Ich bin nicht Hotelier, ich bin Miteigentümer eines Familienbetriebes und der Branche natürlich ein wenig verbunden. Ich kann den Einwänden, die Herr Kollmann gemacht hat, vieles abgewinnen. Ich glaube auch, dass es jetzt in dieser Phase wichtig ist, zu sehen, wie man vor allem im Ausland, vor allem im nicht deutschsprachigen Ausland wirbt. Unsere Märkte bestehen zum Großteil aus dem deutschsprachigen Markt, 50% deutschen Markt und zu 30-34% aus dem italienischen. Und es wird wichtig sein, hier eben die Orientierung zu gewinnen. Ich wäre sehr dafür, dass man eben im Ausland, ich betone im Ausland, bevorzugt die historischen Ortsnamen heranzieht. Also das scheint mir schon wichtig, denn dann werden die auch eingewurzelt in gewisser Weise und es sollte eben klar zum Ausdruck kommen, dass es eben ein historisches Ortsnamenpotenzial gibt. Aber ich würde auch nicht verstecken, dass wir ein Land sind, in dem mehrere Sprachen gesprochen werden. Also ich wäre für eine in der Hinsicht abgeschwächte Linie, was das Ausland anbelangt.
Herr Eichner, könnten die Touristiker mit so einem Vorschlag leben? Also mit mehr historisch gewachsenen Ortsnamen?
Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Touristiker, ich jetzt nicht als Politiker, sondern als Techniker da sitze und wir beauftragt sind, Menschen, wie Marco Pappalardo es gesagt hat, zu orientieren und es ihnen möglichst leicht zu machen, hierher zu finden und dann hier auch jene Begriffe zu finden, die sie zu Hause bei der Recherche gefunden haben. Und dafür brauchen wir natürlich bestimmte Vorgaben, die irgendwann die Politik für uns gemacht hat. Also grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen. Ich möchte nur einwenden oder ich muss einwenden, dass es auf jeden Fall unser Ziel sein muss, Menschen nicht zu verwirren. Das ist schon sehr wichtig, dass wir uns vielleicht auch auf Dinge einigen und auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass internationale Navigationsgeräte und Google einfach eine sehr starke Macht haben, dass sich Menschen beispielsweise auf Google Maps Karten von Südtirol ansehen, dort bestimmte Ortsnamen sehen. Das müssen wir einfach wissen. Und dann sage ich nicht, dass wir dem klein beigeben müssen, aber dessen müssen wir uns einfach bewusst sein und sehr gut darüber nachdenken, wie wir es hinkriegen, dass wir nicht unser Problem zum Problem anderer machen, sondern eben Menschen orientieren.
Glauben Sie, wenn die Tourismusbranche mehr historische Ortsnamen verwenden würde, dass dadurch Gäste ausbleiben würden?
Ich glaube nicht, dass es einen so großen Effekt hätte, dass Gäste ausbleiben. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es einfach unsere Aufgabe ist, praktisch orientiert und systematisch gut zu arbeiten.
Bleiben wir noch kurz bei Ihnen, Herr Eichner. Sie haben selbst an dieser Wording-Liste der SMG mitgearbeitet, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Pardon. Natürlich wissen auch die Touristiker, dass die Ortsnamenfrage ein heikles Thema ist. Hat das beim Erstellen der Liste irgendeine Rolle gespielt?
Nun, interessanterweise eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht hat das einfach damit zu tun, dass meine Generation in Südtirol mit einem sehr natürlichen Selbstverständnis für beide Sprachen aufgewachsen ist und wir eigentlich in einer sehr heterogenen Arbeitsgruppe waren, wo dieses, ja, ich sage jetzt einmal volkstümliche oder politische überhaupt kein Thema war, sondern wir ein klares Ziel vor Augen hatten, welche Namen funktionieren auf welchem Markt und die wenden wir dann auch an. Was für mich eigentlich jetzt rückblickend eine sehr positive Sache ist, weil es damit zu tun hat, dass wir uns offensichtlich in unserer aktuellen zeitgenössischen Kultur wiedergefunden haben.
Es ging vorhin in der Diskussion um die Verständigung. Herr Kollmann, glauben Sie, dass sich ein Südtiroler verstanden fühlt, ein Südtiroler deutscher Muttersprache, wenn er jetzt angesprochen wird auf der Straße, wo geht's hier nach Vilpiano zum Beispiel?
Ja, in Einzelfällen fühlt er sich gar nicht verstanden. Wir hatten jüngst den Fall, wo ich einem Bekannten mit der Fahrradweg-App St. Candido konfrontiert habe. Die nennt sich ja ausschließlich St. Candido Liens, ein Fahrradweg zwischen Innichen und Liens. Und er wusste auf Anhieb mit St. Candido gar nichts anzufangen. Das zum einen. Und wenn ein Südtiroler den Namen trotzdem versteht in italienischer Sprache, in der pseudo-italienischen Diktion, dann ist es ja auch nicht besonders überraschend. Die wurden einem ja so lange vorgesetzt, sodass man sie versteht und sich auch daran gewöhnt hat und sodass sie zum Selbstverständnis geworden sind, wie Herr Eichner gerade gemeint hat. Aber genau das sind ja die Symptome der Assimilierung, die ich in diesem speziellen Fall als Alto-Atesinisierung bezeichne. Man hat sich an dieses Konzept, das von Ptolemäi entworfen wurde, von Ettore Ptolemäi, der ja das Alto Adige erfand, nach Maurizio Ferrandi, Historiker, Man hat sich an dieses Konzept gewöhnt und empfindet das als Selbstverständlichkeit. Und genau das sind die Symptome der Altoatesinisierung. Und es wird hier, Herr Heiß hat's getan und auch Sie, Herr Eichner, Sprache und Name verwechselt. Es wird vom Siedlungsgebiet, von der Zusammensetzung, von der ethnischen, sprachlichen Zusammensetzung eines Siedlungsgebiets auf die Nomenklatur geschlossen. Und das ist ein falscher Rückschluss, denn die Ortsnamengebung hängt nicht unmittelbar mit der Siedlung, mit der derzeitigen Zusammensetzung der Siedlungsgeschichte zusammen. Das ist ein großer Unterschied. Das Aostatal zum Beispiel verwendet ausschließlich die französischen Namen, die französisch-historisch fundierten Namen, weil die sogenannten pseudo-italienischen Namen ja aus dem amtlichen Gebrauch entfernt worden sind. Dennoch, das Aostatal ist ja offiziell immer noch zweisprachig, außer in der Namengebung. Also das eine muss mit dem anderen nicht unmittelbar zusammenhängen.
Ja, ich finde die Gefahr der Altoatesinisierung, wie sie Herr Kollmann eben an die Wand malt, finde ich für nicht so ausgeprägt. Also ich sehe eine relativ starke Südtiroler Identität, die sich auch gefestigt hat und die auch die eigene Kultur hochhält. Im Bereich des Tourismus ist es sicher so, dass man für die neuen Märkte, die erschlossen werden, etwa ich denke in Osteuropa, dass man darauf abzielen sollte, doch bei der Namengebung ein Bild auch zu vermitteln, das eben die Mehrsprachigkeit dieser Region vermittelt, aber auch vor allem die historischen Namen. Wenn ich zum Beispiel im englischen Sprachraum oder auch in Polen mit Sorrentino Valley werbe, so entsteht aus meiner Sicht wirklich ein falsches Bild. Also hier würde ich entschieden dafür plädieren, eben mit Sarental Valley oder den polnischen Ausdruck anzufügen, um hier eben deutlich zu machen, dass dies doch ein mehrheitlich deutschsprachig besiedeltes Gebiet ist in diesem Zusammenhang, denn sonst wurzeln sich auch falsche Vorstellungen in den Köpfen der Gäste ein, die kommen. Die kommen dann und glauben, es wäre sozusagen ein genuin italienisches Gebiet, während wir sind ein mehrsprachiges Gebiet. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, hier bestimmte Ausgangsvorstellungen von Anfang an zurechtzurücken, ohne dies in voller Härte durchzuführen.
Bleiben wir gleich bei diesem Beispiel Sorrentino Valley und geben wir diese Frage weiter an den Herrn Eichner. Das Sarntal, haben wir ja gehört, ist eine mehrsprachig deutsche Gegend. Warum dann Sorrentino Valley?
Nun, man hat sich am Markt England deswegen für Sorrentino Valley entschieden, weil einfach aus der Recherche vor allen Dingen von Reiseführern, von Webseiten hervorgegangen ist, dass in England primär mit italienischen Begriffen gearbeitet wird. Aber vielleicht noch ein anderer Aspekt. Man darf auch nicht verheimlichen, dass unsere Dreisprachigkeit, unsere alpin-mediterrane Multikulturalität manchmal für unsere Gäste etwas ganz Besonderes ist, dass sie bei uns suchen und dass sie sehr schätzen, vielleicht sogar manchmal mehr schätzen, als wir selbst es tun. Und ich möchte auch nicht verheimlichen, dass wir Touristiker durchaus auch sozusagen das thematisieren, das zum Thema machen, dass es bei uns Knödel und Spaghetti gibt, dass mehrere Sprachen ganz natürlich gesprochen werden, dass ich mich ganz leicht tue, sozusagen von der einen Sprache in die andere umzusteigen. Und ganz persönlich möchte ich noch provokativ sein und sagen, vielleicht hat auch ein Teil meiner Generation mit einer bestimmten Weiterentwicklung, mit einer bestimmten Altoatenisierung überhaupt kein Problem. Ich habe selbst Lederhosen und Zahner zu Hause und sozusagen habe ein sehr stark verwurzeltes Südtiroler Empfinden und habe aber trotzdem überhaupt kein Problem mit der italienischen Sprache, der italienischen Kultur. Also das eine lebt hier vor allem im Touristischen, aber auch für viele Südtiroler sehr schön neben dem anderen und auch miteinander.
Haben Sie keine Bedenken, dass beispielsweise ein Sarner Landwirt, wenn er mit der Frage konfrontiert wird, wo geht's hier nach Sorrentino oder irgendein Ort in Sarntal, dass er dadurch beleidigt reagiert?
Nun, ich stelle mir jetzt diesen Sarner Landwirt vor, der ungefähr gleich alt ist wie ich und der auch vielleicht in Bozen zur Schule gegangen ist. Und ich glaube, dass es diesem Engländer sehr wohl nachsieht und ihm möglicherweise auch noch sagt, ja, oh ja, in Val Sorrentino und bei uns ist das halt das Sarental. Und ich glaube nicht, dass das so schlimm ist, dass man das überbewerten darf. Darum darf man nicht gelungene Volkstumspolitik festmachen.
Der Herr Kollmann schüttelt den Kopf.
Ja, gerade zum Fall Sorrentino Valley. Hans Heiß hat vom Ausland dauernd gesprochen, aber es geht uns nicht nur ums Ausland. Auch im Inland sollen ausschließlich die historisch fundierten Namen gebraucht werden. Dazu gehören überwiegend deutsche Namen, ladinische, aber auch die italienischen, auch im Inland selber. Also wir sollten nicht differenzieren. Für die ausländischen Gäste verwenden wir überwiegend die historisch fundierten Namen und laut unserem Vorschlag die pseudo-italienischen Ortsnamen nur bei der Erstnennung. Und fürs Inland soll alles bleiben, so wie es ist, weil das ja auch Ausdruck der Mehrsprachigkeit ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, die Mehrsprachigkeit eines Gebietes mit der Ortsnamengebung. Diese pseudo-italienischen Ortsnamen sind faschistisch belastet, das ist faschistisches Namen- und Gedankengut und das kann man nicht reinterpretieren als entfaschistisierte Namen, weil das ist ja Geschichtsrelativierung oder ich würde sogar so weit gehen, das als Gegenwartsrelativierung zu bezeichnen. Genau das sind ja diese Symptome der Altoatesinisierung, dass man eine Lüge als solche nicht mehr erkennt, dass man sie als Wahrheit empfindet. Und warum empfindet man sie als Wahrheit? Weil sie einem so lange vorgesetzt wurde, weil einem ja so lange vorgelogen wurde, dass manche dazu tendieren, es zu glauben. Dennoch, es bleibt eine Lüge.
Schauen wir uns die Übersicht der SMG vielleicht ganz konkret an. Hier lese ich, dass in englischsprachigen Märkten in den Benelux-Ländern und in Polen die italienische Bezeichnung an erster Stelle steht und auf dem tschechischen Markt hingegen die deutsche. Wie passt das mit einem überwiegend deutschsprachigen Land zusammen, Herr Heiß?
Ja, ich denke schon, dass eben da Einwand von Herrn Kollmann, den zu begegnen ist, dass ich glaube, in Italien kann man durchaus auch zweisprachig auf den Markt gehen oder die italienische Bezeichnung eben voranstellen. Also hier, glaube ich, hat sich ein Sprachgebrauch eingebürgert, den ich als Touristiker in diesem Fall doch als sehr pragmatisch bewerten würde. Im Ausland hingegen, vor allem in England, glaube ich schon, dass eben die historische Ortsbezeichnung für Sarrentino Sarntal verwendet werden sollte, dass eben für mehrheitlich deutschsprachige Orte wie eben Marling verwendet werden sollte, glaube ich, gerade im Hinblick auf die alten Sympathien auch der englischen Drängländer für Südtirol in dieser Hinsicht. Also hier sollten wir auch darauf achten, dass über diese Namen doch ein Bild vermittelt wird, dass eben unsere Geschichte auch in die entsprechenden Zielländer implementiert, dass sie nicht von vornherein annehmen, das wäre immer schon ein italienisches Territorium gewesen. Also hier habe ich, in diesem Bereich gehe ich mit Herrn Kollmann weitestgehend d'accord, während im inländischen Bereich haben wir als Grüne natürlich diese zweisprachige Diktion, die wir allerdings nicht als Altoatesinisierung bezeichnen würden.
Im Bezirk Burggrafenamt, Herr Eichner, in dem Sie ja arbeiten, sind die Ortsnamen teilweise recht kurios gewählt. Also die Polen wollen statt ins Schnalstal nach Maso Corto kommen. Also das ist die italienische Bezeichnung für Kurzras. Die Engländer nach Senales Valley. Auf der anderen Seite kommen sie aber auch ins Passaier Valley oder nach Ulten Valley, Deutsch-Nonsberg. Was hat es damit auf sich?
Nun, wir haben weitestgehend die Regelung der Agentur Südtirol Marketing übernommen, sind aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben mit einer Native Speakerin noch einmal genauer angeschaut, welche Begriffe auf welchem Markt funktionieren, haben dafür auch ungefähr ein Jahr recherchiert.
Also Sie haben das mit einer Frau englischer Muttersprache gemacht.
Genau, mit einer Amerikanerin, die in Südtirol verheiratet ist und auch die ganze Thematik sehr, sehr gut kennt. Und um beim Beispiel Maso Corto zu bleiben, dort ist es einfach so, dass das hintere Schnalztal, eben kurz Ras, Maso Corto, Jahrzehnte in Polen sehr stark geworben hat mit diesem Begriff Maso Corto, der sich einfach bei Reiseveranstaltern und in Sportkaufhäusern, wo geworben wird, sehr, sehr stark etabliert hat. Und da sind wir natürlich auch diesen pragmatischen Weg gegangen und haben diesen Begriff aufgenommen. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass es unsere Aufgabe sein muss, primär Menschen zu orientieren und dass wir natürlich auch immer bereit sind, innerhalb Südtirols eine kulturelle Diskussion zu führen, uns weiterzuentwickeln. Aber da ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Diskussion sozusagen bis zum Ende führt, sich dann wieder auf Dinge einigt, damit wir bestimmte Sicherheit haben und nicht quasi müssen alle zwei Jahre unser ganzes System umwerfen. Und es kann ja auch eine bewusste Entscheidung von Südtirol zu sein, dass wir nicht den einfachsten Weg gehen wollen, sondern dass wir sozusagen einen kulturellen Weg gehen wollen, der schwieriger ist und der vielleicht gegen Google Maps geht. Aber dann müssen wir auch alle uns darüber bewusst sein, auf was wir dazugehen, welche Schwierigkeiten wir da haben. Und ich glaube, wir Touristiker sind da sehr offen. Es ist nur, wir möchten den Ball einen Moment an die Politik zurückspielen und sagen, werden wir uns einig? Und dann können wir es noch einmal machen. Nichts ist in Stein gemeißelt und wir wären die Letzten, die uns dem versperren, weil wir genau wissen, dass unsere kulturelle Grundlage unser Kapital ist, für uns selbst, aber eben auch für den Tourismus.
Diese Frage leiten wir gleich an die Politiker weiter. Wie könnte sich Tourismus und Politik einigen in dieser Frage? Gibt es da eine Chance auf eine Einigung?
Die gibt es, wenn sich die Politik, aber auch die Tourismusbranche endlich auf einen wissenschaftlichen Diskurs einlässt. Auf einen Diskurs, der wissenschaftlich ist und faschistisch nicht vorbelastet ist. Weil genau das ist der Fall. Es wurde weder von der Tourismusbranche bisher noch von der Politik an Wissenschaftler beigezogen. Namen, Orts- und Flurnamen sind keine Ware, die man beliebig manipulieren darf und aus marktstrategischen Überlegungen heraus anpassen darf. Namen sind ein Kulturgut, sind Ausdruck der Siedlungsgeschichte, der Sprachgeschichte. Nicht nur im Ausland, Herr Heiß, auch im Inland selbst sollen sie ein wahres Bild von Südtirols Sprach- und Siedlungsgeschichte geben und nicht jenes, wie es derzeit ist, nämlich dass das Gebiet des heutigen Südtirols flächendeckend zweisprachig ist. Das ist es nie, das war es nie und das wird es hoffentlich auch nie sein. Aber wenn es nach den Touristikern geht und ausschließlich mit italienischen Namen geworben wird, dann wird ja diese falsche Vorstellung in die Welt hinausgetragen. Die kommen her und wundern sich dann, dass hier Deutsch gesprochen wird. Also nicht nur im Ausland, Herr Heiß, auch im Inland wäre darauf zu achten, auf dieses faschistische Namen und Gedankengut zu verzichten und nicht zu reinterpretieren, wie Sie das tun.
Ja, ich glaube, hier unterscheiden sich grundlegend unsere Auffassungen. Ich bin der Überzeugung eben, dass wir einen Teil dieser im Faschismus von Ptolemäi geprägten Namen dass sie inzwischen einen offiziellen Charakter haben. Das gilt nicht für die vielen kleinen Einheiten. Also mir scheint, hier muss man einen Kompromiss finden und dazu wären wir bereit und auch in der Lage, uns mit den Touristikern auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, für den Tourismus ist es auch wichtig, das Gebot der Authentizität und diese Mehrsprachigkeit eben stärker zu implementieren und nach außen hin auch das zu vermitteln. Und das scheint mir ein gangbarer Weg, der natürlich Herrn Kollmann nicht gefallen mag.
Wir haben jetzt vor allem über Märkte gesprochen, wo überwiegend deutsche Touristen ins Land kommen. Nehmen wir jetzt mal das Hochbustertal oder das Gardertal her. Dort sind es überwiegend italienische Touristen, die nächtigend. Herr Kollmann, haben Sie Angst, dass das ganze Land von Alta Badias übersät wird?
Nein, eigentlich nicht. Mir geht's mehr um die Nomenklatur, um die offizielle Nomenklatur, um die amtliche Orts- und Flurnamengebung. Darum geht es mir. Man soll sich nicht ständig als Relativierer der Geschichte heraustun. Damit sind wir eben nicht einverstanden. Eine Lüge bleibt eine Lüge, da gibt's nichts daran zu rütteln.
Gut, das haben wir gehört. Ganz kurz noch zum Schluss. Trotz Dornwalder-Fitto-Abkommen, die Politik harrt seit Jahrzehnten einer definitiven Lösung der Ortsnamenfrage. Hat der Tourismus der Politik da etwas voraus? Ganz kurz, Schlussrunde, Herr Eichner.
Ich glaube, dass wir einfach gehandelt haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube auch, dass wir offen sind, uns weiterzuentwickeln, weiter zu sprechen. Wir sind es nur gewohnt eben, dass man sich irgendwann einfach mal auch Ziele setzt und sagt, in einem bestimmten Zeitraum kann man auch etwas erreichen, beispielsweise auch mit wissenschaftlichem Beirat und danach ist es aber das.
Wir müssen leider abbrechen. Die Kollegen der ladinischen Redaktion sind an der Reihe. Ich danke Hans Heiß, Christian Kollmann und Thomas Eichner für den Besuch im Studio. Bei uns geht es jetzt, wie gesagt, mit den ladinischen Nachrichten weiter. Die Technik betreute Daniel Gizali. Mein Name ist Markus Kaserer.